ARD. SWR Kultur. Forum.
Goethe Leid. Was bringt Faust in leichter Sprache? Am Mikrofon ist Marie-Dominique Wetzel. Viele kennen das inzwischen von Programmheften im Theater. Da wird der Inhalt des Stücks in sogenannter leichter Sprache wiedergegeben, also in kurzen, einfachen Sätzen, sodass es jede und jeder versteht. Damit möchten die Theater niedrigschwelliger werden. Doch wenn dann das Stück selbst, das gezeigt wird, schwer zu verstehen ist? Wenn zum Beispiel ein Klassiker wie Goethes Faust auf dem Programm steht? Warum dann nicht dieses Meisterwerk der deutschen Literatur komplett in leichte Sprache übersetzen? Dachte sich das Nationaltheater Mannheim und hat eine solche Fassung in Auftrag gegeben, die jetzt im Spielplan steht. Goethe für alle oder nur ein Abklatsch des Klassikers? Wie eine Übersetzung in leichte Sprache funktioniert, was sie leisten kann oder auch nicht, wollen wir im SWR-Kulturforum diskutieren. Mit Professorin Bettina Bock, Sprachwissenschaftlerin und Expertin für leichte Sprache an der Uni Köln, Daniel Krämer, der den Faust in leichte Sprache übersetzt und am Nationaltheater Mannheim inszeniert hat, und mit Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler. Herr Krämer, das Nationaltheater Mannheim hatte Sie gefragt, ob Sie Lust hätten, ein Stück in leichte Sprache zu übersetzen und auf die Bühne zu bringen. Warum haben Sie ausgerechnet Goethes Faust für dieses Experiment ausgewählt?
Ja, wenn dann richtig, habe ich mir gedacht. Nein, ich habe auch ganz explizit geschaut, mit welchem Werk will ich mich jetzt über ein Jahr beschäftigen? Was bewegt mich so sehr, dass es trägt, und wo will ich so viel noch mehr rausfinden? Also man muss ja sich wirklich dem Werk stellen und wissen, was will ich damit erzählen? Und dann kam mir Faust sehr schnell entgegen. Und natürlich ist es auch ein Werk, von dem ich mich freue, wenn Menschen, die sonst nicht ins Theater gehen, da einen Zugang zu finden. Weil ich das Stück einfach sehr mag und liebe und auch ganz bestimmt nicht das Gefühl habe, dass mit unserer Fassung dieses Stück schon abgearbeitet ist, sondern es ist eher eine offene Tür.
Herr Hörisch, ist das für einen Germanisten quasi ein Sakrileg, Goethes Faust in leichte Sprache zu übersetzen?
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine Seele sagt, gib denen Saurus, diese jungen Leute vergreifen sich am erhabensten Text der deutschen Literatur. Goethe in leichter Sprache, wo kommen wir dahin? Nun bin ich in die Aufführung gegangen, habe den Text auch aufmerksam gelesen, wie sich das gehört, wenn man sich vorbereiten will, und habe dann gedacht, das ist die andere Seele, und die sagt, Mensch, die Tiefenstruktur wird freigelegt. Worum geht's eigentlich im Faust? Was passiert da? Der Plot, alter Mann baggert junge Frau ran und dergleichen mehr, ist ja keine falsche Paraphrase. Also, ich fürchte, das wird eine fröhliche Schizophrenie sein. Einmal der konservative Germanist, der sagt, was machen die jungen Leute da? Inakzeptabel. Die andere sagt, auch ihr habt da was gesehen und freigelegt. Mein Kompliment.
Frau Bock, Sie forschen als Sprachwissenschaftlerin seit vielen Jahren zu leichter Sprache. Könnten Sie bitte kurz erklären, was leichte Sprache überhaupt ist?
Also allgemein kann man leichte Sprache fassen als eine Form barrierefreier Kommunikation. Also im Grunde analog wäre das dann Brei im Bereich Blindheit oder Text-to-Speech oder Untertitelung für Hörgeschädigte. So ist eben eine vereinfachte Sprache ein Mittel für bestimmte Zielgruppen, um teilzuhaben an gesellschaftlichen Bereichen. Und das Phänomen hat so eingesetzt im deutschsprachigen Raum Ende der 90er, in den frühen 2000ern. Und mittlerweile ist es so etabliert, dass man wirklich sagen kann, leichte Sprache gibt es eigentlich in allen Kommunikationsbereichen. Also es gibt Texte unterschiedlichster Art. Und auch in der Literatur oder eben im Bereich Kunst gibt es mittlerweile viel. Es ist übrigens ein internationales Phänomen. Also es gibt in sehr vielen Sprachen mittlerweile solche quasi Formen barrierefreier Kommunikation, und dabei lasse ich es erstmal.
Wie sind Sie denn vorgegangen, Herr Krämer? Sie haben das ja auch nicht alleine gemacht, sondern Sie haben sich ja Profis geholt.
Ja, natürlich. Es war sogar vorgesehen, dass die Übersetzerin Tina Lackner erstmal einfach das Stück übersetzt und wir dann damit umgehen. Und dann kam eben diese Frage, die ÜbersetzerInnen für leichte Sprache immer ihren Auftraggeberinnen stellen, nämlich, was sollen die Leute denn verstehen? Also man kann das ja nicht einfach so ins Blaue übersetzen, sondern das ist ja gerade da, wenn man so kondensieren muss, dann ist das auch eine Interpretation. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe sonst auch oft die Stücke, die ich auf die Bühne bringe, dann schreibe ich das jetzt mal vor, ohne dass ich ein Experte für leichte Sprache bin. Und dann hat Tina Lackner eben auf der Basis der Strichfassung, die ich mit der Dramaturgin Mascha Luttmann gemacht habe, und meiner Übersetzung hat sie dann eben angefangen, daraus wirkliche leichte Sprache zu machen.
Was mich tatsächlich interessieren würde, ein großes Thema ist ja immer die Zielgruppenbeteiligung in diesen leichte Sprache-Texterstellungsprozessen. Ob sowas hier stattgefunden hat und in welcher Weise, also in welcher Form, also ob das geprüft wurde, wie es immer heißt, oder ob da wirklich eine Zusammenarbeit stattgefunden hat und vielleicht, wie Sie das empfunden haben, das würde mich total interessieren.
Ja, das war von Anfang an auch für mich ein großer Ansporn, dass es eben diese Zusammenarbeit gibt. Und es gibt natürlich auch eine Prüfgruppe, mit der Tina Lackner arbeitet schon länger. Und diese Prüfgruppe arbeitet zum großen Teil in Mannheim-Vogelstang in einer Werkstatt, in der wir dann auch, als dann die Fassung wirklich so weit war, dass wir gesagt haben, jetzt können wir sie final prüfen lassen, sind wir mit dem Ensemble dorthin gegangen, haben uns durch die Werkstatt führen lassen und haben dann eben auch ganz intensiv diese Prüfung gemacht, wirklich als szenische Lesung. Weil wir auch von Anfang an gedacht haben, bei einem Text, der szenisch funktioniert, muss man auch nochmal anders die Verständlichkeit betrachten, weil es natürlich was anderes ist, ob ich einen Text lese oder er mir vorgelesen wird oder ob ich Menschen habe, die miteinander in Dialog sind. Und das war ein großer Gewinn für alle. Wir haben viel gelacht, wir haben viel an kleinen Sachen dann wirklich nochmal gedreht. Also will Faust Magier werden oder doch Zauberer? Also das war ein Teil der Zielgruppenbeteiligung. Und dann haben wir auch sehr schnell festgestellt, dass wir auf jeden Fall im Team auch jemand brauchen, der nochmal einen anderen Zugang zu dieser Community hat oder zu den Menschen, die in erster Linie die Adressatinnen von leichter Sprache sind. Und da haben wir Bastian Wurps gefunden, der eben ein Barrierefreiheitsaktivist ist in Mannheim, der auch einen eigenen Podcast hat und sehr stark in die Stadtgesellschaft reinwirkt. Und der hatte riesen Lust, dabei zu sein. Und der war bei vielen Proben, ein-, zweimal die Woche, immer wenn wir einen längeren Block geprobt haben, und hat uns halt auch nochmal auf den Ebenen auf Verständnisschwierigkeiten hingewiesen, die gar nicht sprachlicher Natur sind, sondern die heißen, wie viel kann ich gleichzeitig aufnehmen? Wie viel kann passieren? Wann braucht man eine Pause?
Herr Hörisch, eine ganz andere Herangehensweise an den Text. Wie empfinden Sie die?
Mich hat erstmal sehr stark beeindruckt, dass ich etwas gemerkt habe, was ich vorher immer ausgeblendet hatte. Nämlich, dass Goethe ja einfache Sprache schreibt. Das Erstaunliche ist ja, dass wir in der sogenannten Höhenkammliteratur sehr, sehr häufig eine kunstvoll einfache Sprache haben. Habe nun ach und dergleichen mehr. Es ist ja umgangssprachlich in weiten Partien. Faust 1 natürlich stärker, Faust 2 ist gerade umgekehrt elaborierteste Kunstsprache. Da muss man wirklich promoviert und habilitiert sein, damit man den Helena-Akt einigermaßen versteht. Aber das gilt ja etwa auch einfach, um Vergleiche zu haben. Jedermann von Hofmannsthal ist ja utriert einfache Sprache. Oder nehmen wir eben jetzt als Gegenmodell, oder das im Gegenmodell aber korrespondiert, Brecht. Nicht? Brechts Theater ist manchmal fast schon aufdringlich einfache Sprache. Mutter Courage, Puntila und dergleichen mehr. Und da hat mich eben wirklich sehr stark beeindruckt an der Fassung, dass es ein sehr ausgeglichenes Verhältnis gibt zwischen der einfachen Sprache, die Krämer dann gedichtet, nachgedichtet, analysiert, rekonstruiert hat, und den Goethe-Texten. Ich habe es nicht nachgerechnet jetzt, aber ich würde mal sagen, etwa 20-25% des Textes ist ja Original-Goethe. Das ergänzt sich eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und dann dachte ich auf einmal, verdammt nochmal, mach dich nicht lustig über das Projekt, dass alles viel komplizierter ist, als man es normalerweise sagt. Ist ja der allgemeinste und ordinärste Satz, den man überhaupt äußern kann. Der stimmt in allen Kontexten, zu allen Zeiten, an allen Orten. Das ist doch alles viel komplizierter, als du es jetzt sagst. Die große Kunst ist die der Vereinfachung. Also, ich lebe jetzt über meine intellektuellen Verhältnisse. Wenn die Relativitätstheorie Einstein sagt, E gleich M mal C Quadrat, dann ist das sowas von einfacher Sprache und so konzentriert. Ich kapiere es zwar nicht, aber einfacher geht's einfach nicht. Und alle raufen sich die Haare und sagen, Einstein, du kannst doch nicht die Komplexität der großen kosmischen Schöpfung und so weiter auf so eine kleine, ordinäre Formel bringen. Einstein sagt, ja, also die große Kunst ist in der Tat die Vereinfachung. Und wenn man das mal erkannt hat, glaube ich, kommt es zu einem sehr dialektischen und sehr, sehr reizvollen Verhältnis zwischen dem, was ganz einfach ist, und dem, was in der Einfachheit dann einen Zauber der Komplexität, der Verzauberung ermöglicht, der enorm ist. Aber um nicht bloß abstrakt zu sprechen, dachte ich dann eben manchmal, Kompliment, wunderbar, es läuft. Ich sehe auf einmal als arroganter Kenner der Materie, ich bilde mir ein, den Fausttext einigermaßen gut zu kennen, auf Schichten zu stoßen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und umgekehrt habe ich dann manchmal den Kopf geschüttelt, lieber Herr Krämer, warum sagen Sie bei der Gretchenfrage, fragt Gretchen Faust in Ihrer Fassung, bist du religiös? ich weiß jetzt gar nicht, wie umgangssprachlich das Wort religiös ist. Das scheint mir ein Begriff aus der Theologie zu sein. Religiös ja nicht. Gretchen fragt Faust, wie hast du's mit der Religion? Da sind sie komplizierter als Goethe mit seiner einfachen Sprache. Also, ob's immer dann ganz geklappt hat. Aber gerade das ist ja reizvoll, dass man sich fragt nachher, was ist denn das Einfache? Könnte es nicht auch umgekehrt sein, dass das Einfache das Komplexere ist, das Zauberhaftere ist, das, was uns eigentlich in den Bann schlägt?
Genau, bleiben wir nochmal in Ihrer Übersetzerwerkstatt, Herr Krämer. Ja. Wie schwer war es denn, wirklich einfach zu formulieren?
Ab da, wo es eine klare Richtung gibt für eine Szene, wie gesagt, Tina Lackner hat das so schön auf den Punkt gebracht, was sollen die Leute verstehen, wenn ich das weiß? Das ist ja was, was sich sonst in der Theaterpraxis manchmal erst 2 Tage vor der Premiere wirklich rausstellt oder durch das Feedback nachher. Wir mussten das halt wirklich sehr früh wissen und ab da ist es eigentlich sehr, sehr flüssig gegangen und hat wahnsinnig viele Schmerzen bereitet auf der Ebene eines Menschen, der einfach diesen Text liebt und natürlich weiß um die Eleganz von Goethes Sprache und dass es wiederum ja eigentlich auch bei ihm so ist, dass da Dinge auf den Punkt gebracht werden. Teilweise habe ich jetzt einen Vierzeiler über eine ganze Seite ausgedehnt, um das wirklich zu erklären. Das ist ja bei leichter Sprache auch manchmal ein Phänomen. Man kann genauso,
ein Beispiel bringen vielleicht?
Ja, es gibt die Stelle, wo Mephistopheles sich vorstellt und eben sich als Teil der Dunkelheit vorstellt. Und da steckt ein ganzes philosophisches Konzept drin, dass die Dunkelheit zuerst da war und dass die das Licht hervorgebracht hat und dass das Licht nun glaubt, es sei in der Lage, die Dunkelheit ganz zu verdrängen. Und er sagt, ich bin aber ein Teil von dieser Dunkelheit, die sich das Licht gebar. Das ist so gut auf den Punkt gebracht, das kann man aber niemandem einfach so sagen und es wird gleich verstanden. Und da haben wir uns zum Beispiel entschieden, dem gerecht zu werden, indem wir, das zu versuchen natürlich, indem wir das wirklich ausfalten. Und an anderen Stellen war es klar, wir haben ja auch eine Gruppe von erzählenden Wesen, die eben uns ermöglichen, auch mal 30 Seiten in 2 Sätzen zusammenzufassen oder durch fast den ganzen Faust 2 in 5 Minuten zu reiten.
Da kommen wir noch drauf.
Geisterpferden. Aber da muss man vorher wissen, was für eine Geschichte wollen wir erzählen? Was ist die Parabel? Und auch das ist ein Grund, warum ich mich für Faust entschieden habe, weil ich wusste, diese Parabel oder sagen wir, wenn es plötzlich wie ein Märchen dasteht, überlebt da ganz viel von dem, was mich zumindest an Faust fasziniert und begeistert.
Mhm. Frau Bock, wie ist das mit Bildern, die man übersetzt? Also das ist ja einer der wesentlichen Unterschiede jetzt, wenn wir über literarische Sprache reden, anders als wenn wir eben zum Beispiel ein Parteiprogramm, wie wir das jetzt hatten bei der letzten Bundestagswahl, in leichter Sprache haben. Was sagt da die Sprachwissenschaft dazu? Wie geht man mit literarischer Sprache um, wenn man sie übersetzt in leichter Sprache?
Sie haben jetzt nach den Bildern gefragt, also im Grunde sprachliche Metaphorik würde ich das jetzt mal auf einen Phänomenbereich runterbrechen. Da gibt es ja so stark formulierte Regeln, dass Metaphorik nicht sein dürfe. Das ist natürlich überhaupt nicht aufrechtzuerhalten, also weder in Alltagssachtexten und erst recht nicht im Bereich der Literatur. Also Bilder kommen natürlich vor und soweit ich es gesehen habe, also ich habe den Text gelesen, aber natürlich jetzt noch nicht durchanalysiert, haben sie unterschiedliche Strategien auch gewählt, damit umzugehen. Also teilweise werden diese Bilder erklärt oder es wird überhaupt Sinn quasi erklärt und explizit gemacht und teilweise aber auch nicht. Und meine Wahrnehmung war so, ich weiß nicht, ob Sie das teilen, ob das eine Strategie war, aber meine Wahrnehmung beim Lesen war, dass am Anfang quasi sehr viel mehr kontextualisiert, erklärt, situiert, explizit gemacht wird und das am Ende eigentlich sozusagen zunehmend dann auch zugetraut wird. Und das wäre ja fast wie so ein bisschen didaktischer Ansatz, den man hier irgendwie erkennen könnte. Ich weiß nicht, finden Sie sich darin wieder, Herr Krämer, oder kann man das nicht so fassen?
Doch, das war durchaus eine Absicht. Also vielleicht, ich würde den Begriff didaktisch nicht verwenden, aber ich würde sagen, es sollte eine Möglichkeit geben, wirklich einzusteigen und langsam in diese Handlung hineinzugehen. Und aber auch mit dem Wunsch, dass man erstmal so möglichst wirklich gut situiert ist, bevor man dann auch mal ein paar Höhenflüge machen kann.
Ich habe hier den gelehrten Monolog. Es beginnt mit dem Original. Also Faust darf sagen, habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und dann sagen die Erzähler, die da Naturgeister sind, Faust hat viel gelernt, sagen sie, aber es hat ihm nichts gebracht. Und dann sagt Faust wieder, mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel, dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Und der Naturgeist fasst zusammen, Faust hat vor gar nichts Angst, aber Faust hat auch keine Freude. Das sind so diese Umschreibungen, Übersetzungen, die direkt sozusagen im Anschluss an das Original drangesetzt werden. Wie gefällt Ihnen das, Herr Hörisch?
Ja, das finde ich ein bisschen redundant. Man hat wirklich die Interpretation im 1:1-Verhältnis zu den Sätzen von Faust, die ja bemerkenswert intensiv und einfach sind. Also viel einfacher als Faust. Der Supergelehrte, der spricht, kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen. Und ich habe das eigentlich dann als lustig empfunden, dass man so sagt, was will der Autor uns eigentlich sagen? Und dann kommt so eine Klipp-Klapp-Dialektik rein. Ich hoffe, dass das auch eigentlich komisch konzipiert war. Es sind Verdoppelungseffekte, wo man dann einfach merkt, ein bestimmtes Niveau wird offensiv unterboten. Das aber ist eine Leistung. Wir hatten ja schon die Frage nach der Zielgruppe dabei. Und ich denke, das ist wirklich jetzt ein großer Scherz. Man merkt auf einmal, einfache Sprache kann auch redundant sein, weil ein paar Dinge schon so evident sind, dass sie eigentlich der einfachen Sprache gar nicht mehr dürfen. Auf der anderen Seite fällt natürlich, jetzt muss ich irgendwann bei den Germanistik-Prof spielen, eine bestimmte Form von Adressatenbezogenheit weg. Man könnte gerade, Herr Krämer, die Stelle, die Sie in den Fokus gestellt hatten, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das ist natürlich ein unglaublicher Satz. Jetzt kann ich keine Vorlesung halten, aber ich bin absolut sicher, das bezieht sich auf Adam Smith. Private Vices become public benefits. Die privaten Untugenden. Ich mache das Böse. Ich bin egoistisch. Ich beute Leute aus. Ich gehe über Leichen. Faust geht ja über Leichen. Das wird in den Fassungen, die sie gemacht haben, sehr, sehr deutlich. Also ich bin die Inkarnation des Bösen. Nicht Mephisto. Ich, Faust, bin das. Aber natürlich hätten sie jetzt ein gelehrtes Publikum, der weiß, was mit Adam Smith es auf sich hat, was die Kapitalismuskritik bedeutet, die sich in psychologischen Fragen auskennen, all das muss zum Opfer fallen. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen die Frage nach der Adressatenbezogenheit und ob man das adressierte Publikum auch wirklich erreicht, das müssen wir noch intensiver diskutieren. Also ich bleibe dabei, großartig, wie eine Tiefenstruktur freigelegt wird. Faust ist ein übler Mensch, er geht über Leichen, Gretes Kind ist tot, Gretchen ist tot, der Valentin ist tot, die Mutter ist tot, also er gehört vor Gericht und verurteilt. Das wird endlich mal im Klartext ausgesprochen. Bravo, klasse, das muss man zeigen. Das gelingt ihrer Fassung und das gelingt auch dem Bühnenereignis ganz hervorragend. Jetzt wäre es auch seltsam, wenn man zugleich auch noch das intellektuelle Publikum, das den Adam Smith drauf hat oder sowas, mit dem Blick hätte. Das kann keiner aber das leisten. Ist genau man muss nur wissen, was man will.
Genau, die Fragen, wie viele Ebenen man sozusagen mitnimmt. Und die Frage, Herr Krämer, an Sie, war das dann wirklich so gedacht als lustig, als kleiner Scherz? Oder ist es nicht doch so, dass Herr Hörisch da viel zu viel voraussetzt bei dem Publikum?
Ich sehe ja Inklusion als eine lustvolle Angelegenheit. Also das wird ja oft so dargestellt, wie da gibt es ganz viele Entbehrungen für diejenigen, die das dann unterfordert. Und wir haben immer gesucht, wie können wir das szenisch so verankern, auch die sogenannten Erklärbär-Texte, so wurde das intern oft dann beschimpft und gesagt, das darf nicht passieren, das darf kein Erklärbär werden. Wie kann man das szenisch so verankern, dass es eben auch einen Humor gibt, dass es eine Situation gibt, in der ich verstehe, da gibt es zum Beispiel Figuren bei uns, auch Marthe oder das Lieschen, die dann Teil der Geschichte erzählen aus ihrer Perspektive, weil wir gefunden haben, dass das einem ermöglicht, auch wenn man diese Erklärung jetzt nicht benötigt, trotzdem Spaß daran zu haben, wie dieser Mensch jetzt darüber spricht. Und das haben wir an der Stelle auch versucht. Und natürlich gibt es viele Menschen, die das nicht nötig haben. Und gleichzeitig wurde uns zum Beispiel schon auf den Proben geschildert, wir haben ja versucht, die Zielgruppe möglichst breit aufzustellen, weil es ja sehr viele Menschen in Deutschland, auch ich glaube 8-9 Millionen, die auf leichte Sprache angewiesen sind. Und dazu gehören natürlich auch Menschen, die Deutsch lernen gerade. Und da hatten wir eben auch zwei sogenannte Produktionsklassenprobenbesuche aus der Mannheimer Abendakademie. Also Menschen, die Deutsch lernen auf B1 und die eben uns dann geschildert haben, an dieser Stelle haben sie genossen, wie der Schauspieler mit der Sprache umgeht, mit Haben und Ach, nichts verstanden, einfach wegen Reim und gleichnishaft, trotz alledem. Und für die war das dann schön, so wurde uns öfter dann gespiegelt, dass eben man oben die Übersetzung hat. Das heißt, man kann das da unten auf emotionaler Ebene wahrnehmen. Und das ist auch noch ein anderer Punkt, der mir von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, also Theaterprofis vom Theater Hora, die ich gefragt habe, was müsste so eine leichte Spracheproduktion erfüllen, die haben mir halt auch als erstes gesagt, es muss halt emotional auch nachvollziehbar sein. Was ja auch in unserem sehr intelligenten und in manchmal sehr intellektuellen deutschen Theatersystem immer noch ein bisschen unter Verdacht steht, dass man im Theater auch was fühlt. Und das haben wir uns einfach auch schonungslos erlaubt.
Also ich glaube tatsächlich, dass diese Zielgruppenfrage eine der zentralen ist, aber vielleicht noch ein bisschen anders, als Herr Hörisch gerade angesprochen hatte. Also die Grundsatzfrage ist ja, was Was erwartet man gewissermaßen hier vom Publikum, überhaupt vom Leser, von der Leserin, wenn man einen Text macht, und was dann natürlich in der Diskussion um leichte Sprache oder eben Zielgruppenorientierung häufig passiert, nachvollziehbarerweise, wobei ich auch hier finde, der Text hat das sehr interessant gelöst und eben nicht so eindimensional. Aber was dann häufig passiert, ist dieses, es muss alles verständlich gemacht werden, und zwar in einem Sinne. Also alle sollen sozusagen eine bestimmte Sache verstehen. Es gibt keinerlei Toleranz für Mehrdeutigkeit. Also ich sage, das ist das, was häufig passiert. Und es gibt eben auch die Annahme, dass es da irgendwie so eine Zweiteilung der Welt gibt. Also es gibt sozusagen die Zielgruppen, die leichte Sprache brauchen. Die müssen dann alles erklärt kriegen. Da darf nichts offen bleiben. Und es gibt die anderen, die angeblich alles verstehen. Und das ist ja irgendwie eine Idealisierung, die man so auch nicht hat. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie oft man im Alltag Dinge nicht versteht, und zwar ganz alltägliche Texte, die einem unterkommen, man versteht sie einfach nicht. Und man hat manchmal auch mit einer akademischen Bildung nicht so viel Chancen, da so viel nachzulesen, dass man das dann alles hinreichend verstanden hat. So, also das ist ein ganz normales Phänomen. Und in dieser Diskussion um Vereinfachung und um Barrierefreiheit rutscht das dann teilweise in so eine seltsame Zweiteilung. Und das ist, glaube ich, was man anders reflektieren muss. Aber auch da nochmal zu dem Faust-Text, das fand ich eben auch interessant. Das ist eben nicht so da. Also natürlich wird da versucht, sozusagen eine Zielgruppenorientierung herzustellen, aber es ist eben keineswegs so, dass das alles quasi auf Einsinnhaftigkeit reduziert wird. Es ist auch keineswegs so, dass alles erklärt wird und das, was jetzt linguistisch zum Beispiel immer ein Problem ist, also so diese Frage, welche Zielgruppe adressierst denn du nun? Also ich muss es einmal sagen, weil es einfach so strukturell drin ist, dann ist es natürlich eigentlich so, dass jemand, der Deutsch als Fremdsprache oder als Zweitsprache oder wie auch immer lernt, je nach Sprachstufe eigentlich was ganz anderes braucht. Also der kann zum Beispiel mit Internationalismen im Wortschatz gerade besonders gut umgehen, der kann auch eine akademische Ausbildung schon haben, also hat sozusagen vom Weltwissen natürlich einen ganz anderen Hintergrund als jemand, der in einem Wohnheim lebt, in der Werkstatt arbeitet und in sozusagen diesen Einrichtungen sozialisiert ist. Und trotzdem ist das natürlich für so ein Stück eine Herausforderung, die sich lösen lässt in der Praxis. Aber also mal rein theoretisch ist das natürlich so, dass das total heterogene Zielgruppen sind, die man quasi nicht einfach so erreicht.
Die Frage ist ja auch wirklich, Sie haben es angesprochen, also muss man immer alles verstehen? Ich denke, bei literarischen Texten ist das ja auch wirklich überhaupt nicht die Intention, dass man immer alles sofort versteht. Und da würde mich jetzt interessieren, wie ist das dann, wenn man mit leichter Sprache arbeitet? Ich hatte das Gefühl, dass es natürlich schon so ist, dass man sich auch auf eine gewisse Interpretation des Textes oder einer Szene dann festlegen muss. Also, dass wenn man in leichte Sprache übersetzt, dass das auch gleichzeitig heißt, ich nehme ein bisschen mal mehr oder weniger von dieser Deutungsoffenheit weg. Es gibt viele Stellen, wo man sich, wenn man das Original gut kennt, eigentlich daran erfreut, dass es so eine Offenheit hat. Ich meine, das beste Beispiel ist natürlich das Hexeneinmaleins.
Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Ja. Also, das fand ich faszinierend an dem Theaterabend, bei der Lektüre weniger als dann in der szenischen Realisierung, dass das Hexeneinmaleins in seiner ganzen wunderbaren Blödsinnigkeit, es geht ja nicht um Sinn, es geht ja um Sinnenhaftigkeit, um Sinne, aber es bleibt ein Unsinnstext und Goethe hat ganz ersichtlich seinen Spaß an diesem Unsinn. Oder sie haben auch sehr isoliert gelassen, was aber einen spezifischen Reiz entfaltet hat, die Baubo-Szene. Die alte Baubo kommt allein, sie reitet auf dem Mutterschwein und so weiter. Und ich will meinen gebildeten Zeitgenossen nicht zu nahe treten, aber wenn man dann ein gebildetes Theaterpublikum fragen würde, in der Pause, sag mal, was hat's mit der alten Baubo auf sich? Du kennst dich doch aus in der Mythologie. Ich glaube, man tritt den Zeitgenossen nicht allzu nahe, wenn man sagt, 95% kratzen sich hinterm Ohr und sagen Baubo, Baubo. Haben sie einfach so gelassen. Großartig. Weil man merkt, die Inseln des Unsinns, die ja überhaupt erst Verständlichkeit freisetzen, wir geben uns ja Mühe, was zu verstehen, weil wir etwas nicht verstehen, die machen gerade den Reiz dieser Geschichte aus.
Ich würde ja sagen, natürlich in der Kunst finde ich das auch also es ist beobachtbar in leichte Sprache-Romanen oder auch einfache Sprache-Romanen, dass das genau versucht wird, dass da so Eindeutigkeit hergestellt werden soll mit der Idee, das muss sein in diesem Bereich. Und ich finde, das ist ein bisschen, also nicht nur eine Unterschätzung, sondern auch ein bisschen eine Missachtung der Zielgruppe, weil natürlich sozusagen die Funktionsweisen von bestimmten Kommunikationsfeldern irgendwie die gleichen bleiben müssen. Und man muss eben jetzt, wo dieses Thema leichte Sprache sich so entwickelt und eben auch in Bereiche vordringt, wo das eben noch neu ist, so etwas zu tun, wo es noch keine etablierte Praxis gibt, muss ich eben auch so eine Praxis irgendwie herausbilden. Aber grundsätzlich müssen, denke ich, natürlich die Ansprüche bleiben. Ansonsten ist das wirklich eine Verfehlung des Publikums und man könnte auch meinen, eben wirklich eine Unterschätzung oder auch Missachtung.
Aber ich habe mich gefragt, wie weit geht man dann mit den Erklärungen auf der Interpretationsebene. Weil es gibt ja auch, Sie haben es auch auf bühnentechnisch so gelöst, die Naturgeister sitzen oft so eine Ebene drüber, haben also nochmal so einen Überblick über die Szene und erklären von dort aus sozusagen das Geschehen. Und manchmal gibt es ja auch so Einordnungen, wo sie nochmal einschieben. Wir befinden uns im Mittelalter, gerade auch als Gretchen zur Kindsmörderin wird, dass da nochmal der historische Kontext klargestellt wird. Ich habe mich im Anschluss an die Premiere mit ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern unterhalten und da haben Jüngere gerade auch gesagt, sie hätten sich eigentlich solche Einordnungen an manchen Stellen fast noch mehr gewünscht, gerade auch was die Beziehungen zwischen Faust und Gretchen angeht. Wir haben jetzt ja viele Diskussionen in Theaterinszenierungen. Die Frage, wie gehen wir mit Klassikern um, wenn es da besonders sexistisch, rassistisch zugeht? Müssen wir das heute aufbrechen? Muss es dazu Erläuterungen geben? Kann man das einfach so stehen lassen? Wie ist das bei Ihnen diskutiert worden? Also ich meine, es ist ja so, Marthe sagt immer, Faust sei verliebt, wo wir doch von ihm selbst eigentlich hören, er will nur mit ihr ins Bett.
Ja, wir hören, dass er sich wünscht, verliebt zu sein. Also es gibt die Stelle, wo Mephistopheles eben so sagt, ja, gleich gehst du zu Gretchen und dann schwörst du ja ewige Liebe. Und Faust sagt ja, und zwar von Herzen. Und auch wenn er sich das vielleicht nur wünscht und es dadurch eigentlich noch ekliger wird, ist es aber auch gleichzeitig, also gibt es eben den Wunsch, das hat Mascha Luttmann in ihrem Programm, finde ich, total gut auf den Punkt gebracht, in der leichten Sprache wird Faust irgendwie ganz schön verletzlich, weil er nicht so viel reden kann wie im Original. Der steht da so ein bisschen nackter da. Also das war auch einer der ersten Gründe, warum ich dachte, das ist ein gutes Ding, das in leichter Sprache zu machen, weil da wird nichts mehr hinter schönen Versen versteckt. Und natürlich wird damit dann auch ein bisschen reproduziert. Da gibt es ja einen wichtigen Diskurs zu, wie viel reproduziert man im Repräsentationstheater. Wir haben eben unter uns diese Welt von den Geistern, die eben beherzt in Menschenrollen springen und die dann auch wieder verlassen können, als eine Möglichkeit gesehen, auch diese Frauenrollen Gretchen und Marthe tatsächlich zu spielen. Natürlich haben wir darüber sehr viel gesprochen, haben die beiden Schauspielerinnen sich sehr stark engagiert, zu schauen, wie könnte ich die spielen, wie kann ich die zu mir holen, wissend, dass sie beide eine männliche Projektion sind und dass sie von einem Mann aus einer sehr bestimmten Zeit geschrieben wurden. Und das lässt sich auch nicht ganz auflösen, weil Gretchen ist kein feministisches Postergirl und es würde auch die Tiefe der Geschichte eliminieren, wenn man das versuchen würde. Naja, und gleichzeitig haben wir versucht, eben sehr viel Gewicht auf diese Frauenrollen zu legen und eben auch uns zu entscheiden, dass von Marthe und Gretchen relativ viel vorkommt im Vergleich dazu, was wir alles sonst gestrichen haben. Und eben versucht, diesen Bogen zu spannen bis zum Schluss, wo eigentlich Gretchen ja die Rolle zukommt, Faust in die Erlösung zu führen.
Und sie verweigert ihm den Arm.
Wir sehen das zumindest nicht, wie sie dann sagt, oh, jetzt muss ich dir wieder vergeben, wie immer in das der Menschheitsgeschichte. Es darf die Frau wieder sagen, ja komm, in meine Arme, das ewig Weibliche zieht uns hinein. Na, Moment. Und für mich löst sich dann das, was vorher eben an Spiel passiert ist, an dieser Stelle ein, weil es eben auch eine Schauspielerin oder einen Geist gibt, der das gespielt hat und sagt, Moment, jetzt gerade habe ich wirklich keine Lust mehr auf diese Rolle.
Es ist natürlich mehr als heikel zu sagen, dass der Stoff im Mittelalter spielt. Es ist Beginn der Neuzeit, nicht? Wir sind etwa im Jahre 1500. Das wäre dann sehr, 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 sehr spätes Spätmittelalter. Es ist die Zeit, wo man Religionsfragen, Huss, Luther und so weiter diskutieren kann. Wir sind eigentlich am Beginn der Neuzeit. Das gilt für den historischen Faust, über den wir wenig wissen. Also gerade dieses Kippmoment, eine alte Ordnung stürzt zusammen, eine neue muss begründet werden. Und auch so dominante Männer wie Faust sind begründungspflichtig und können sich nicht mehr alles erlauben. Also da wäre ich einigermaßen streng und würde sagen, ab und an sind die Übersetzungen dann zu einfach. Beginn der Neuzeit, Leute, hier geht ein Abenteuer los mit Gutenberg, mit Luther, mit Kolumbus. Also da würde ich sagen, Fehler, rot angestrichen, die einfache Übersetzung lasse ich Ihnen nicht durchgehen.
Bin ich dabei.
Ich möchte aber noch gerne nochmal auf die Rolle der Gretchen eingehen. Wie ging es Ihnen damit?
Ich hänge, weil wir jetzt gerade bei der Frage sind, zu viel Vereinfachung oder Nichtvereinfachung. Ich hänge tatsächlich gerade so ein bisschen an dem Anfang. Und ich hatte mir vorgenommen, das auch tatsächlich zu fragen, weil mir das sehr aufgefallen ist. Also dieser Einstieg, der Prolog im Himmel, also das ist Faust. Faust ist ein Mann. Faust lebt in Deutschland. Faust lebt im Mittelalter. Das Mittelalter ist sehr lange her. Die Menschen im Mittelalter glauben an Gott und den Teufel. Da hatte ich so das Gefühl, das ist so, wenn man quasi Stereotyp Menschen, die noch nie leichte Sprache gesehen haben, leichte Sprache zeigen will, dann würde man solche Sätze hier präsentieren. Und das war tatsächlich die einzige Stelle, wo ich es verteilt sich natürlich auf die Rollen. Das heißt, das wirkt dann vielleicht auch gesprochen nochmal ganz anders. Aber ich habe mich an der Stelle wirklich gefragt, wie das zustande gekommen ist. Also warum man das braucht, Und gleichzeitig, was ist, wenn ich weiß, was das Mittelalter ist, dann weiß ich's. Wenn ich das nicht weiß, kann ich vielleicht mit der Erklärung, es ist sehr lange her, auch bloß nichts anfangen. Und diese Frage, im Mittelalter glauben die Menschen an Gott, ist ja auch. Also wenn ich das wirklich nicht weiß, würde ich mich ja sofort fragen, na und heute nicht mehr, aber eigentlich dachte ich doch, meine Nachbarin glaubt auch an Gott. Also das sind so typische Effekte, die so entstehen bei solchen Typen von Vereinfachung. Wie ist denn das zustande gekommen?
Ich habe versucht, mit möglichst vielen leichte Sprache Regeln und immanenten Dingen, wie zum Beispiel auch, dass man wenn man einen schwierigen Begriff verwendet, dass man dann immer hinten dran setzt, das bedeutet Doppelpunkt und es dann erklärt. Oder dass auch die Wortwiederholung, also ich habe versucht auch mit diesen spezifischen Elementen ein bisschen zu spielen und die bewusst an verschiedenen Stellen auch in der, also mir als Regisseur die Herausforderung zu stellen, einen möglichst plumpen Text zu haben. Und zu gucken, was kann man damit machen, weil ich natürlich nicht nur als Autor da saß, sondern überlegt habe, was sind gute Herausforderungen? Weil leichte Sprache ist ja schon eine Kunstsprache und die rutscht sehr leicht Richtung Alltagssprache ab. Und das soll eigentlich nicht passieren. Und darum mag ich, dass es ein paar Elemente gibt, oder habe ich bewusst versucht, Elemente zu haben, die ein bisschen fremd im Mund liegen. Auf der Bühne ist es jetzt zum Beispiel so, dass da einer von den Geistern plötzlich so einen Mantel findet und sich den anzieht und die anderen Geister dann so wie bei so einer Charade oder so einem Ratespiel eben so sagen, ja, das ist, der heißt jetzt so und der hat dieses Geschlecht und der lebt in dieser Zeit und dadurch entsteht, wird sozusagen diese Figur gewoben. Auf der Textebene ist es, stimme ich Ihnen absolut zu, bewusst und auch vielleicht unnötigerweise sehr simpel und als Spielmaterial hat es mir Freude bereitet.
Darf ich da nochmal nachfragen, weil Sie jetzt selber so Bezug genommen haben auf die Regeln. Und ich hatte ja sozusagen eingeleitet, dass ich das schon als ein, also nicht nur so als ein Spezifikum der hiesigen Landschaft empfinde, sondern das ist so, also das ist in anderen Ländern keineswegs so. Und also gab es da irgendwann eine Diskussion im Sinne von, das können wir nicht machen, weil es nicht den Regeln entspricht oder weil es dann nicht mehr leichte Sprache ist?
Auf jeden Fall. Also ich meine, der größte Gradmesser war die Prüfgruppe, weil es da sich ja wirklich beweist. Und gleichzeitig habe ich natürlich als Künstler immer Freude an Beschränkungen, weil sie kreativ machen. Und wenn da Regeln sind, dann werde ich sehr neugierig und versuche, die erstmal richtig intensiv zu befolgen, um zu gucken, was daraus Neues entstehen kann. Und also es gab selten den Moment, wo Tina Lackner sagte, das können wir so nicht machen. Aber natürlich spielt, glaube ich, die größte Rolle immer, dass ich ja schon mit einer szenischen Vision übersetzt habe und dass es deshalb auch viele Dinge gibt, die sich dann auf der Bühne einlösen, die musste ich dann ganz oft erklären, sagen, dann wird das und das und das passieren und dann hat man das gesehen und dann kann man ja auch das verstehen zum Beispiel.
Wenn ich nochmal da zurück darf, weil Herr Krämer vorhin gesagt hat, es gibt ja auch diese Möglichkeiten, immer dahinter zu setzen, das heißt, das bedeutet. Und eine Stelle, bei der das Publikum dann auch schallend gelacht hat, war ja die Szene, als Faust eben das erste Mal mit zu Gretchen will und da wird das Original genannt. Ja, also er will noch ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen, sagt er, und Brust an Brust und Seel in Seele drängen. Und dann setzt er hinten drauf, das bedeutet, ich will mit dir schlafen. Ja. Wie hat Ihnen das gefallen, hörisch, so eine Übersetzung?
Immer wenn es wirklich pointiert ist und eine Struktur und ein Impuls, der bei Goethe mitschwingt, in aller Explizitheit deutlich gemacht wird, läuft die Geschichte wirklich zu einer wirklich starken, starken Form auf, dass man wirklich diese Basisstruktur hat. Er nimmt Mord billigend in Kauf, damit er mit einer schönen jungen Frau schlafen kann. Faust ist ein wirklich übler Charakter. Bei all den Möglichkeiten, die er hat, wird man kritisieren können, dass er sie auf eine sehr, sehr destruktive Art und Weise einsetzt. Also insofern sage ich eher mehr Klartext. Also mehr Klartext, Mephisto ist schwul, fasse wacker meinen Zipfel, hier ist so ein Mittelgipfel, wo man mit Erstaunen sieht, wie im Berg der Mammon glüht. Also da wäre ich jetzt ganz militant und würde sagen, lieber Herr Krämer, seien Sie noch expliziter, seien Sie noch leichter und pointierter in solchen Angelegenheiten. Gut, gut, gut. Dasselbe gilt natürlich, ich habe mir die Ohren geschlackert, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber wir müssen drüber sprechen, liebe Frau Wetzel. Faust 2 in 5 Minuten abzuhandeln, ist natürlich eine grandiose Frechheit und auch auf meine alten Tage mag ich noch bestimmte Formen von Frechheit. Zumal dann, wenn sie produktiv sind. Und wie sie da durchdeklinieren, was im 1., 2., 3., 4., 5. Aufzug von Faust 2 passiert, ist irre. Im 1. Aufzug geht es um Finanzprobleme, um das System Ökonomie. Im 2. Aufzug geht es um Wissenschaft und Technik, Homunculus. Im 3. geht es um das Kunstsystem, Helena und Fiktionen und dergleichen mehr. Insofern Beginn der Neuzeit, Luhmann, Systemtheorie, allerhöchste Theoriekomplexität, würde sagen, Autonomie der Teilsysteme setzt sich durch. Ich bin arrogant arrogant genug zu unterstellen, dass sie nicht unbedingt mit Luhmann in der Tasche da ihre einfache Sprache gemacht haben. Dass es trotzdem darauf rausläuft, ist toll. Vierter Aufzug ist dann Krieg und Politik, also das politische Subsystem. Und das fünfte Aufzug ist dann eben die Gesellschaft der Gesellschaft. Das hält die Welt im Innersten zusammen, aber nicht mehr theologisch, sondern soziologisch durchdekliniert. Das sind dann Infrastrukturmaßnahmen. Philemon und Bauzis müssen weg. Und das in dieser unglaublich provokanten, frechen Einfachheit rauszustellen, ist eine unglaublich gute Geschichte. Also ich will mit dir schlafen, ist als Klartext klasse und die Zusammenfassung von Faust 2 ist klasse. Für die Neueröffnung des Nationaltheaters am Goetheplatz würde ich mir dann wünschen, dass man Faust 2 ersten Aufzug dauert 2,5 Stunden ungekürzt in der Schönheit der goethischen Sprache aufführt. Das wäre dann, ja, der Widerport zu dem, was sie mit einfacher Sprache gemacht haben.
Aber das ist ja vielleicht wirklich auch eine gute Frage. Warum überhaupt einen Klassiker in leichte Sprache übersetzen? Warum gibt man dann nicht einfach ein neues Stück in leichter Sprache in Auftrag?
Weil all das, was ich versucht habe, an Dummheiten hier zu artikulieren, an Assoziationshorizonten dabei, es sich nicht einstellen würde. Sie sind mir nicht böse, wenn ich das sage, Herr Krämer, wenn jetzt als Autor da stände, Krämer, nicht macht den Faust neu oder sowas. Es ist ja die Autorität von Namen wie Goethe, Hofmannsthal, Brecht, Shakespeare, was weiß ich nicht, was die den Klassikern einfach ein Maß an Durchblick attestieren, über das man sich lustig machen kann oder in dessen Umkreis man sich stellen kann. Also wenn es die Autorität von Goethe hat, dann ist klar. Und da müssen wir nochmal über die Zielgruppenfrage sprechen.
Genau, das.
Also wenn es wirklich so wäre, dass die Leute sagen, jetzt bin ich da reingegangen und ich fand das so klasse, ich verbringe meine Zeit nicht mehr, indem ich Dschungelcamp sehe, ich besorge mir jetzt eine Goethe-Gesamtausgabe und lese mal die Wahlverwandtschaften und den Wilhelm Meister und die Iphigenie und den Tasso und so weiter, dann würde ich ja auf die Knie fallen und wirklich sagen, also wenn das erreicht werden sollte, aber Sie merken, ich mache mich ein bisschen lustig drüber, dem wird vermutlich nicht so sein. Aber das wäre dann großartig. In der Aufführung, in der ich war, war das klassische bildungsbürgerliche Publikum. Und die Grundparadoxie ist, wollen wir auf ein Goethe-Niveau kommen, also wollen wir minder bemittelte Leute, Sie hören bitte die 1000 Anführungszeichen mit, also wollen wir die auf ein Goethe-Niveau bringen, oder sagen wir, und das wäre die kulturpolitisch heiße Diskussion, der Imperialismus der Hochkultur ist so unerträglich, dass wir uns davon emanzipieren müssen, das Bildungssystem will uns zwingen, Platon, Hegel, Kant, Adorno, Heidegger, Goethe, Schiller, Kleist, Thomas Mann und so weiter zu machen. Das müssen wir jetzt mal subversiv alt-links unterbieten. Ich sehe nicht, dass das Bildungssystem so zumutungsreich ist, dass es sagt, Leute, wer sich nicht bei Hegel und Goethe auskennt, der fliegt raus. Also das wären so die kritischen Fragen, die ich stelle. Das ist meine Gretchenfrage, lieber Herr Krämer, wie haben Sie es mit der Frage Hochkultur, Anpassung an niedrige Kultur, ich sag mal ganz bewusst so harmlos, Hochkultur, niedere Kultur oder umgekehrt Emanzipation von simplen Geschichten hin zu tiefsten Einsichten, wie nur Goethe sie vermitteln kann.
Wollen Sie direkt darauf antworten?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, es ist eine lustvolle Angelegenheit im besten Sinne. Und ich glaube, dass es an sich immer Bewegungen aufeinander zu sind. Und dass es niemand irgendwo hingehoben wird und dann ist jemand beglückt oder erlöst. Sondern ich glaube, dass auch unser Blick auf Goethe und auf unsere Klassiker davon profitiert, wenn die sich einmal nackt machen und vor uns stehen und wir schauen können, was machen die eigentlich gerade noch mit uns. Also auf der Ebene zum Beispiel, glaube ich, ist es eigentlich auch ein Entgegenkommen. Und dann ist es so, dass wir auch nicht eine Erlösungsfantasie haben mit diesem einen Projekt jetzt. Außerdem soll sowieso kein Publikum ausgetauscht werden, sondern es sollen ja einfach Leute dazukommen, weil je diverser die Menschen im Saal, desto komplexer wird die Kunst auf der Bühne und da gewinnen alle. Das ist etwas, woran ich ganz fest glaube und ich glaube deshalb, dass solche Transformationsprozesse Zeit brauchen. Und dass sie in Bezug auf unsere konkrete Produktion, das kann ich sehr gut sehen, in der Vermittlung, Jeremy Heiss macht das im Nationaltheater Mannheim, eben wirklich eine Strategie gefahren wird, die sehr viele verschiedene Ebenen hat und die eben nicht dafür sorgt, dass in der Premiere die Hälfte des Publikums Menschen mit geistiger Behinderung und Leute sind, die Deutsch lernen und Leute, die einfach sozusagen zu der klassischen Zielgruppe, ich teile das auch, dieses Bild von dieser Zweiteilung, das ist eine Illusion. Ich glaube, dass wir einfach auf vielen Ebenen und mit Geduld daran gehen müssen.
Und aktiv, um dieses Publikum werben.
Und das wird eben gemacht, indem wir jetzt, wenn wir ja bald einen Trailer haben und wenn wir Fotos haben, man auch nochmal in Einrichtungen geht, in denen Menschen mit Behinderung leben und das wirklich vorstellt und sagt, das ist der Theaterabend, der dauert so und so lange. Wann könnt ihr kommen? Das ist ein langer Vorlauf, das sind ein paar Monate, das heißt, das Stück muss länger laufen. Es waren jetzt in der Relaxed Performance viele Leute aus Einrichtungen, die das mal vorgesichtet haben, um dann zu schauen, für wen ist das was, der dann kommen könnte. Mhm. Es gibt eine Vormittagsvorstellung und es gibt großes Interesse zum Beispiel von Berufsschulen in Mannheim, die normalerweise nicht unbedingt in einen Klassiker im Theater gehen würden. Und die sagen, das ist genau was für uns, da wollen wir unbedingt hin. Das zeigt schon mal, dass es wirklich ein Spektrum gibt und keine Zweiteilung zwischen zu Beglückenden und den Seligen oder so. Und dann glaube ich auch, dass der Großteil auch des Bildungsbürgertums genauso abgestumpft ist wie jeder Mensch, der in dieser digital von Social Media durchzogenen Welt einfach lebt. Und dass die Empfindsamkeit für die Worte, also dass es vielleicht da auch ganz gut ist, einfach mal so einen Weckruf zu haben und auch nochmal neu an dieses Werk herangeführt zu werden. Mhm. Es ist ein saftiges Stück Theater von Goethe, so gedacht, und es ist auch ein Lesedrama. Und ich habe das schon gehört, dass Leute das Buch danach nochmal in die Hand genommen haben. Und da bin ich auch total froh.
Frau Bock, ist denn die Idee von leichter Sprache eigentlich so, dass das eine Krücke, sage ich jetzt mal, ist, solange Leute eben nicht in der Lage sind, das Original zu verstehen? Also ist das ein Schritt in diese Richtung oder soll das dabei bleiben? Also ist das überhaupt angedacht, dass das Ziel ist, dass man irgendwann diese Krücke, sage ich jetzt, der leichten Sprache nicht mehr braucht?
Naja, so wird sie natürlich häufig gerahmt, um Akzeptanz zu schaffen. Genau quasi in dem Sinne, wie es Herr Hörisch jetzt gerade präsentiert hat. Ich glaube halt, dass es durchaus noch andere mögliche Welten gibt, als die, die Herr Hörisch gerade so entworfen hat. Also es gibt nicht nur die Hochkultur und den Goethe und erst wenn alle oder nur die oder die, die daran teilhaben können, haben es auf das anstrebenswerte Sprach- und Bildungs- und ich weiß nicht was Kulturniveau geschafft. Und sozusagen jetzt gibt es Krücken dahin. Ich glaube, es gibt durchaus andere mögliche Welten, in denen zum Beispiel verschiedene Dinge nebeneinander stehen und gleichermaßen Prestige haben. Mhm. Und das ist sicherlich, also ich habe unter anderem einen soziolinguistischen Schwerpunkt, also das heißt, ich beschäftige mich mit Vorstellungen, gesellschaftlichen Vorstellungen da über beispielsweise guten Sprachgebrauch und das ändert sich ja einfach. Also es ist durchaus eine Welt, denke ich, vorstellbar und im Sinne von marginalisierten Zielgruppen natürlich anstrebenswert, die einfach verschiedene, jetzt bezogen auf Sprache, sprachliche Lösungen nebeneinander stellt und die gleichermaßen Prestige haben. Und wenn diese dann eben in verschiedenen Kommunikationsbereichen Anwendung finden, und sei es eben die Kunst, und sie dort gleichermaßen Prestige haben, dann hat man quasi echte Teilhabe eigentlich erreicht. Solange man eigentlich bei dem Bild bleibt, naja, das ist eine Krücke zu dem, was eigentlich was wert ist, bleibt es natürlich sozusagen schwierig. Und das ist natürlich derzeit der Stand, das lässt sich auch nicht so einfach ändern, aber ich denke, so als mögliche Welt muss man unbedingt diese Idee haben. Es kann sich alles ändern und Teilhabe heißt eben auch, dass Dinge Prestige haben und Prestige bekommen, die es vielleicht bisher noch nicht so haben.
Herr Krämer, werden Sie jetzt nur noch Theaterstücke in leichter Sprache auf die Bühne bringen?
Ich habe ja einen größeren Teil meiner Theaterlaufbahn mit Performances und Stücken bestritten, in denen man gar nichts versteht, indem ich eine Fremdsprache benutzt habe, die mitteleuropäisch klingt, aber sozusagen keine Bedeutung hat. Und ich glaube, dass das gerade das Gegenteil zu machen mir auch sehr viel Freude macht. Aber das ist ja keine Masche. Ich glaube, das ist was, was ich dann auch mich drauf freue, mit dem Nationaltheater Mannheim oder mit anderen Theatern im Gespräch darüber zu sein, was das bedeuten kann, sowas fortzuführen und was es da für Spielarten gibt. Weil das ist ja gerade mal ein Versuch. Und wie gesagt, je mehr das rausfällt aus so Dichotomien von Hoch- und Niedrigkultur, je lebendiger das wird, desto mehr interessiert es mich. Darum habe ich da schon Lust drauf, aber bitte nicht als Masche und nicht als, das war jetzt einmal gut und jetzt macht man das so, weil sie haben ja nicht die Lösung gefunden, wie man in leichter Sprache Theater macht, sondern einen Vorschlag jetzt gemacht.
Wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Hand aufs Herz, Herr Hörisch, haben Sie da überhaupt Goethes Faust auf der Bühne gesehen?
Eindeutig ja. Der Plot ist selten so deutlich geworden in seiner Kompaktheit und auch in seiner Brutalität, in seiner Pointiertheit, auch in seinem Spannungsverhältnis zwischen Eros und Thanatos. Es wird heftig geliebt, es wird heftig gestorben. Und das ist mein Kompliment. Ich sagte ja am Anfang, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, wenn das Sie beruhigt, Herr Krämer. Die Positive, die sagt, ich gehe noch mal rein, es lohnt sich. Auch wenn man glaubt, den Text schon zu kennen, noch auf einmal Neues oder Altvertrautes neu zu sehen. Das ist eine Leistung.
Das war SWR Kulturforum Goethe-Leid. Was bringt Faust in leichter Sprache? Es diskutierten Professorin Bettina Bock, Sprachwissenschaftlerin an der Uni Köln, Daniel Krämer, Regisseur und Übersetzer der Faustfassung in leichter Sprache am Nationaltheater Mannheim, und Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler. Ihnen vielen Dank für die Diskussion und unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominique Wetzel.